Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Netzdirektion Update. Heute schauen wir auf das erste Quartal der Netzdirektion zurück und werfen so einen Blick auf neue Produkte und Produkterweiterung. Was ist passiert in Quartal 1, Patrick? Hallo erstmal.
Einen wunderschönen guten Tag. Hi. Was ist passiert? Auf der sozialen Ebene, wir hatten ein Team-Event. Das war großartig. Wir waren in Wiesbaden in so einem VR-Escape-Room. Jeder hatte eine Brille auf. Wir haben das ganze Center quasi belegt und haben in der virtuellen Welt gegen außerirdische Zombies und sonstige mögliche Feinde gekämpft. Und das war tatsächlich auf der sozialen Ebene für das Team richtig cool. Das hat sehr connected und wir hatten einen richtig schönen Tag.
Musstet ihr da in der Gruppe sozusagen gegen die, okay, das richtiges Teambonding, virtuelles Teambonding.
Genau, und auch mit, eins, du hast sofort gesehen, wer da in Lead geht, wer die Gruppe führt und wer das schon mal gemacht hat. Und das war sehr schön, da sind alle sind irgendwie aus sich rausgekommen und gewachsen, das war schön zu beobachten.
Ja, ich habe einige Fotos auf LinkedIn gesehen. Das sah auf jeden Fall nach Spaß aus. Für mich persönlich nicht. Ich hasse Escape Rooms, aber mich hättest du nicht einladen dürfen. Ich hätte daneben gestanden. Aber ansonsten für alle anderen, ich glaube, das Team, also was ich so gehört habe zumindest aus deinem Team, die waren alle sehr, 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 sehr happy. Aber ihr hattet auch eine, ich hatte auch auf LinkedIn gesehen, ihr hattet eine Datenschutzschulung, richtig?
Ja, wir haben ja, das muss ich ein bisschen ausholen, wir haben ja die ISO-Zertifizierung ISO 9001:2015 durchlaufen und ein Aspekt dieser Zertifizierung ist, dass wir uns weiterentwickeln, aber auch unsere Mitarbeiter weiterentwickeln und ich meine, Datenschutz ist sowieso obligatorisch, das machen wir immer einmal im Jahr, dass wir da eine Schulung machen mit unserem Partner Notos Experts aus Frankfurt. Da sitzen wir dann virtuell zusammen und die Kollegen erzählen uns, was sich im Datenschutz im letzten Jahr verändert hat, was sich getan hat, worauf wir achten müssen bei der Implementierung von Software. Aktuelle Rechtsprechung ist ein Thema und am Ende gibt es dann natürlich auch immer ein schönes Zertifikat für die Kollegen, dass sie sich da fortgebildet haben und sich weiterentwickelt haben.
Und das war jetzt sozusagen dieses jährliche Update, wo man dann halt diese ISO-Zertifizierung bekommt.
Genau, richtig, korrekt, ja.
Okay, interessant. Ich weiß ja auch, dass bei euch gerade produktseitig so einiges geht, wie man im Slang sagen würde. Erzähl doch mal es geht um Supply-Commerce, habe ich gehört. Es geht um Punch-Commerce, um Erweiterungen. An was arbeitet ihr gerade?
Lass uns mit Punch-Commerce anfangen. Das ist ja jetzt schon ein paar Jahre etabliert, ne? Unser OCI und CXML, Punch-Out-Gateway. Da haben wir eigentlich Housekeeping gemacht im ersten Quartal. Also viele kleinere und größere BWchen in der Code-Struktur behoben. Und so das Hauptfeature, was wir neu eingeführt haben, ist SEPA-Lastschriften. Also wir haben ja immer den Anspruch, alles selber abzubilden und zu verstehen und nicht für alles auf externe Dienste zu setzen. Deswegen machen wir das Payment für unsere Produkte auch in der Regel selbst. Und bis dato war es immer so, dass wir nur Rechnungszahlungen angeboten haben und dann per Banküberweisung als Zahlungsmittel. Und jetzt haben wir recht lange gebraucht, um den Prozess, wie bilde ich eigentlich automatisiert eine SEPA-Lastschrift ab, zu durchdringen und zu verstehen und zu automatisieren. Das haben wir jetzt getan. Und seit 1. Januar ist es möglich, auch per SEPA-Lastschrift bei uns zu bezahlen.
Das, was der Endnutzer so als komplett selbstverständlich entgegennimmt, dass das möglich ist, das ist natürlich dann schon irgendwie bei euch.
Ja, ich meine, es fängt ja an, du brauchst dieses Mandat, ne? Das heißt, du musst erstmal irgendwie eine Mandatsverwaltung bauen. Du musst dem Zahlenden das Mandat zuschicken, der muss das unterschreiben können, dann muss das wieder hochgeladen werden, das muss dann revisionssicher im System irgendwie abgelegt werden. Dann musst du dir überlegen, wie funktioniert denn technisch die Zahlung überhaupt, weil da gibt es so ein SEPA-XML, heißt das Austauschformat für diese Zahlungen. So, da musst du gucken, welche Rechnungen sind denn jetzt gerade offen, wann müssen die eingezogen werden. Das heißt, ich muss irgendwie einen Zahlungstonus etablieren in dem System. Und am Ende ist es dann so, dass immer am Stichtag im Monat eine XML-Datei, also strukturierte Datei erzeugt wird, die wird dann automatisch an das Banksystem übertragen, damit die Bank dann letzten Endes zum Stichtag die offenen Rechnungen einziehen kann.
Aber ich weiß auch, also du hattest ja auch gesagt, dass ihr an einem neuen Produkt arbeitet. Magst du ein bisschen was erzählen, was Supply Commerce eigentlich ist?
Ja, die Schwester von Punch Commerce, wie man jetzt hört. Ja, das eine ist rot, das andere ist blau. Nein, so einfach ist es natürlich nicht. Wir haben in den letzten Jahren, ähnlich wie das auch bei Punch Commerce war, ne, da haben wir immer wieder OCI und CXML-Schnittstellen implementiert, bis irgendeinem von uns das Licht aufging. Man könnte ja ein Produkt draus machen, das ein bisschen generischer ist und allen Seiten das Leben leichter macht. Das Gleiche ist eigentlich bei Supply Commerce wieder aufgetreten. Wir haben einige Projekte gemacht, in denen wir interne Beschaffung in Unternehmen organisiert haben. Also letzten Endes einen Online-Shop gebaut haben, der dafür da ist, dass Mitarbeiter im Unternehmen Dinge bestellen können. Dabei sind immer wieder die gleichen Themen hochgekommen. Und hier haben wir uns jetzt zum Ziel gesetzt, wir nennen das To-E, also Business-to-Employee-Shop-System zu bauen, das all die Fragen und Prozesse löst, die in diesem Szenario eben auftreten. Ne? Postenstellen beispielsweise, Projektverwaltung, Mitarbeiter sind in Gruppen organisiert. Ich habe Freigabeprozesse, ich habe eine Budgetierung und du darfst dir jetzt aussuchen, über welches Thema du gerne mehr hören möchtest.
Alles.
Alles.
Nee, aber was waren denn jetzt, ohne jetzt da, was weiß ich, detailliert auf Budgetierung oder Ähnliches einzugehen, was waren denn die großen Herausforderungen, so ein, ich sag's jetzt mal, internen Online-Shop B2E zu bauen?
Oh, vielleicht fangen wir mal vorne an, weil die Idee ist schon seit gut anderthalb, zwei Jahren in unseren Köpfen und wir haben erstmal Anforderungen gesammelt und geklustert nach Themenbereichen und dann natürlich darauf rumgedacht, ne, wie müsste das sein? Wie hoch ist ein Entwicklungsaufwand für einen MVP, also für die erste Version dieses Produktes? Und dann haben wir sehr aufmerksam in unseren Projekten geguckt, was passt denn in so ein Produkt? Also welche Aspekte aus den Projekten müssten auch in dem Produkt unbedingt abgebildet sein? Und ich glaube, da gibt's so Themen, die heute einfach Standard sind, also sowas wie zum Beispiel ein Single Sign-On, das heißt, der Mitarbeiter, bleiben wir mal beim Bauunternehmen, ja, wenn der mit seinem Smartphone sowieso eingeloggt ist, dann muss der auch, ohne sich nochmal anmelden zu müssen, in Supply Commerce direkt angemeldet sein. So, das sind Housekeeping-Themen, die müssen wir auf jeden Fall abdecken. Was, glaube ich, ganz spannend ist und was uns auch wirklich viel Analyse und Denkzeit gekostet hat, ist das Thema Budgetierung. Also wie verwalte ich Budgets für Produkte, für Kategorien, weil es da so viele Arten, Spielarten gibt. Also nur mal, um so einen Überblick zu geben, was da draußen passiert, was uns auch schon begegnet ist. Wir haben Budgets nach Punkten, also nach einer virtuellen Geldeinheit. Der Mitarbeiter darf 5 Bekleidungspunkte pro Jahr ausgeben, für egal was. Dann gibt es, wir haben Geldbudgets. Das heißt, der Mitarbeiter darf generell 500 Euro pro Zyklus, Tag, Monat, Jahr, Quartal, Woche, 30 Tage, 25 Tage, all das muss so ein System können, ausgeben. Dann haben wir das Szenario, der Mitarbeiter darf pro Zyklus, also ne, Tag, Monat, Jahr, Woche, Quartal, whatever, ein Produkt in einer gewissen Menge abrufen. Auch das gibt es. Das heißt, ich habe eine Hose, ein T-Shirt und eine Jacke und einen Helm und das darf ich jeweils 5-mal pro Quartal bestellen. So, jetzt das alles in ein System zu gießen, das ich dann auch noch möglichst gut bedienen kann, das war, glaube ich, jetzt erstmal die größte Herausforderung. Also wie steuere ich das? Wie funktioniert dann hinterher die Berechnung? Wie sieht das Datenmodell dazu aus? Das war schon recht tricky.
Ich frage mich gerade, wie haben denn das Unternehmen jetzt vorher gelöst? gab es schon interne Shopsysteme oder wurde das alles separat und einzeln aufwendig manuell gebucht? Ich brauche meine Arbeitsbekleidung, die habe ich dann da gekauft und dann hat mein Vorgesetzter gesagt, ja, die Kathi darf die Arbeitsbekleidung bestellen oder wie lief es vorher ab?
Ich glaube, es gibt zwei Spielarten oder mir sind zwei Spielarten bekannt. Zum einen ist es so, dass ganz normale Online-Shop-Systeme dafür in Anführungsstrichen missbraucht werden. Da gibt es dann auch wieder zwei Spielarten. Entweder haben die Unternehmen ein normales Shop-System, Shopware, Magento, Shopify, you name it, benutzt, um intern einen Online-Shop abzubilden. Oder, und das ist eigentlich auch genauso kritisch, ist der Lieferant, der dem Unternehmen die Produkte verkauft, wird stellt einen Online-Shop bereit. Da habe ich dann das Problem, dass meine Mitarbeiterdaten, meine ganzen Bestelldaten, dass die dann beim Lieferanten liegen. Da will ich sie aber gar nicht haben, weil die gehören ja eigentlich in den Kontext meines Unternehmens. Und noch schlimmer ist das, wenn ich jetzt beispielsweise einen Lieferanten habe, der mir IT-Equipment liefert, der nächste liefert mir Marketingmaterialien und der dritte liefert mir Bekleidung. Und dann habe ich meine Mitarbeiter Daten und Bestellstrukturen und Kostenstellen schon auf drei Lieferanten verteilt in drei verschiedenen Systemen. So. Das heißt, meine Empfindung oder unsere Empfindung ist, das muss ein internes System sein. Und natürlich gibt es da schon Lösungen. Die Lösungen, die es gibt, kränkeln aber an entweder einer technischen Überalterung oder einer schrecklichen Nutzungserfahrung. Wir wollen einfach ein System bauen, das im Jahr 2025 steht und für den Menschen, um den es eigentlich geht, für den Mitarbeiter eine erstklassige Nutzungserfahrung bietet.
Also nach vorne raus schlank und nach hinten raus komplexe Strukturen quasi, die man dann abbilden kann. Ja.
Genau.
Was für ein, also ich stelle mir vor, dass es nicht für kleinere Unternehmen geeignet ist. Die können das wahrscheinlich alles noch sehr gut manuell, händisch oder so abfrühstücken. Was für eine Unternehmensgröße macht denn ein Supply Commerce Sinn?
Naja, die Kunden, auf die wir uns jetzt konzentrieren, das sind mittelständische bis große Unternehmen, die einen dezentralen Beschaffungsbedarf haben. Also Unternehmen, bei denen die Mitarbeiter nicht alle an einem Ort sind, sondern verteilt organisiert sind. Das kann zum Beispiel ein Bauunternehmen sein, das kann ein Pflegeunternehmen sein, sowas wie die Caritas beispielsweise. Das ist erstmal unsere Zielgruppe.
Wie weit seid ihr schon jetzt mit der Lösung?
Na, wir haben mit der Entwicklung letzten Monat begonnen und das Ziel ist, in 8 Wochen den MVP auf die Beine zu stellen. Und das sieht jetzt auch gerade sehr, sehr gut aus. Also wir haben aktuell...
das sieht natürlich jetzt der Hörer nicht, aber ich schüttel hier wild vor der Kamera mit dem Kopf, weil ich mir denke, ihr agilen People, ihr. Also wir haben da jetzt so, was weiß ich, 1,5 Jahre drauf rumgedacht und so. Und dann machen wir innerhalb von 8 Wochen mal ein MVP. I love it. Ich wollte, es war ein positiv wirkendes oder sendendes Hin- und Herschütteln meines Kopfes, um so schnell wie möglich natürlich auch ins Testing zu kommen. Aber so arbeitet ihr ja generell mit eurer Produktentwicklung. Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, ne?
Ja, also natürlich, wir haben jetzt ganz viele Gedanken dazu gesammelt, aber so ein Produkt lebt ja davon, dass ich Feedback vom Kunden bekomme. Das heißt, jetzt gucken wir, was muss drin sein, um einen minimalen Mehrwert mit dem Produkt zu stiften. Und dann brauchen wir eigentlich die ersten Kunden, um Erfahrung damit zu sammeln, wie setzen die das Produkt ein, was fehlt, was ist vielleicht irrelevant, von dem wir dachten, dass es relevant ist, weil da gibt's immer eine Unschärfe. Und je schneller wir an den Punkt kommen, dass die ersten, ich sag mal, Test-Beta-Kunden, wie auch immer man sie nennen möchte, das Produkt tatsächlich einsetzen, dann erst ja findet die Schärfung des Produktes statt. Ne? Also der Market-Fit entsteht eigentlich erst dann so richtig. Und deswegen haben wir sehr lange darüber diskutiert, was denn da rein muss in diese erste MVP-Version und was später mal kommt. Genau. Und am Anfang konzentrieren wir uns auf die Budget- und Freigabeprozesse, die Produktverwaltung, Kostenstellen und later on gibt's dann tatsächlich noch ein komplettes Lieferantenportal dazu. Das heißt, der Lieferant wird in die Lage versetzt, aus seinem Shopsystem heraus die Produkte, die er mir verkauft, direkt nach Supply Commerce zu überspielen, wo die dann der Budgetierung unterliegen, entsprechend den Freigabeprozessen unterliegen. Genau, und das wird dann später kommen. Jetzt geht es erstmal um das Kernprodukt und dann damit Erfahrung sammeln.
Ja, also ich bin immer wieder fasziniert, weil du ja gerade auch erklärt hast, wie komplex die Budgetierung ist und dass man mit sowas dann als Minimal Product sozusagen reingeht. Aber ja, das macht natürlich Sinn, weil es ein großer Painpoint wahrscheinlich ist auf der anderen Seite. Hast du bisher schon Gespräche mit potenziellen Kunden, Beta-Kunden oder wie auch immer wir sie nennen wollen, schon geführt?
Ja, also wir haben die ersten zwei Konzerne, die ein großes Interesse haben, das Produkt zu testen, wenn es soweit ist. Ob dann da tatsächlich eine Zusammenarbeit daraus entsteht oder nicht, we will see. Aber die Erfahrung der letzten Monate und Jahre zeigt, also ich bin mir 100% sicher, dass der Markt da ist und dass ein solches Produkt Anklang findet. Weil ich kenne auch die bestehenden Lösungen, über die sowas abgedeckt wird. Da ist der Fit einfach nicht da. Wir lösen insbesondere mit der Budgetierung, aber auch mit so Housekeeping-Themen, wie ich das vorhin sagte, mit dem Single Sign-On, einfach, wir machen es rund. Wir machen es hübsch. Das reicht.
Schön.
Ja, genau. Funktional und in der Oberfläche. Genau. Und was wir natürlich dann auch gleich von Anfang an berücksichtigen, ist so, also das ist dann ein Thema, das die bestehenden Systeme nicht so gut lösen. Produkte ersetzen Produkte. Also ich habe ja häufig das Szenario, dass ich einen Lieferant hat, der liefert mir Schuhe und irgendwann kommt das Nachfolgemodell. Jetzt habe ich aber manuell in meinem System, in den ganzen Budgetierungen, das alte Modell gepflegt und so solche Details, dass ich eine Ersetzungslogik für ein Nachfolgeprodukt beispielsweise von vornherein mit drinne habe, dass das System sowas denkt und kann, dass ich ein Audit-Logging habe, ist ein anderes Thema, was wir von vornherein mitdenken und mitlösen, dass ich zu jedem Zeitpunkt sehen kann, alle Änderungen, die in dem System passiert sind, nachvollziehen kann, wer hat Bestellungen freigegeben, wer hat einen Mitarbeiter bearbeitet, wer hat den Mitarbeiter deaktiviert, wann hat er sich das letzte Mal eingeloggt, das alles zentral, also Reporting darüber zu haben, das ist auch von vornherein mit drin. Und more to come.
Das heißt, wir können einen kleinen Aufruf machen, sei es jetzt einmal hier im Podcast, aber dann natürlich auch auf LinkedIn, dass wer Interesse hat, aus dem Mittelstand dieses Produkt zu testen oder direkt von Anfang an dabei zu sein, weil das ist ja nicht nur am Ende, es ist ja so eine Win-Win-Situation, schreckliches Wort, aber die profitieren natürlich auch davon, bei dieser Produktentwicklung, die sich dann auch auf ihre Needs sozusagen fokussiert oder die Lösung ihrer Probleme sozusagen in den Fokus sehen, dann mit dabei zu sein und dann am Ende ein gutes, schlankes Produkt zu haben und damit natürlich auch Zeit und ja, am Ende auch Kosten zu sparen, ne?
Richtig, genau. Und also wir werden eine erste kleine Webseite in den nächsten Wochen online bringen. Da wird es sicherlich auch die Möglichkeit geben, sich für ein Newsletter anzumelden, um einfach auf dem Laufenden zu bleiben. Wer jetzt schon das Bedürfnis verspürt, da in den Kontakt zu gehen oder in den Austausch zu gehen, der darf mich sehr gerne auf LinkedIn anschreiben. Wir sind dankbar für jeden, der bereit ist, da in den Diskurs zu gehen und Feedback zu liefern.
Aber so, Patrick, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, was bringen die nächsten Wochen, mal abseits von, dass ihr gerade, ich weiß, dass du bis spät in der Nacht am Rumcoden bist und diesen MVP baust, abseits des Supply Commerce, was bringen die nächsten Wochen sonst noch bei der Netzdirektion? Was sind deine Pläne?
Aber ich glaube, ich muss da nochmal einhaken. Ich bin konzeptionell bis spät in die Nacht gerade dran, weil okay, das natürlich ein Leidenschaftsthema ist. Aber ich habe gelernt, das Coding loszulassen. Das heißt, das ist wirklich ein Teamprodukt. Ich code da überhaupt nicht mit. Ich bin dafür zuständig, mir die Geschäftsprozesse anzuschauen, die zu dieser Anwendung gehören und das zu dokumentieren. Und bin da auch in einem engen Austausch mit unserem Team. Aber coden darf ich nicht mehr und will ich auch gar nicht mehr, weil mir da die Erfahrung mittlerweile fehlt. Also man kommt da wahnsinnig schnell raus. Das machen die Kollegen. Ich bin an anderen Stellen besser eingesetzt. Und ansonsten, das zweite Quartal, wir werden den MVP fertig haben. Es wird die ersten Kunden geben, die das Produkt einsetzen. Und dann schauen wir, dass wir es am Markt etabliert bekommen.
Und planst du auch noch den einen oder anderen Flug im zweiten Quartal?
Naja, der Gleitschirm gehört zu meinem Leben. Ne? Natürlich plane ich den einen oder anderen Flug. Es geht im zweiten Quartal nach Dänemark. Da werde ich an der Küste, an der Düne fliegen gehen. Das wird sehr schön. Und genau.
Für die Entspannung und als Entschädigung der Nächte, die du an neuen Produkten sitzt. Sehr schön.
Naja, das gehört ja dazu, ne? Also der Körper, der Geist braucht Ausgleich. Und ich finde es immer gut, wenn man so Phasen hat, in denen man einfach schafft und viel passiert. Und dann mache ich für mich aber nicht mehr den Fehler, danach gleich die nächste große Baustelle aufzumachen, sondern dann muss immer erstmal Energie gesammelt werden. Und so hält sich das alles so ein bisschen in Balance.
Klingt wahnsinnig gut. Ich freue mich, wenn wir uns in 2 Wochen, wann sehen wir uns wieder? 2 Wochen?
Ja, wahrscheinlich in 2 Wochen. Wir müssen jetzt ein bisschen aufholen, weil wir haben ja jetzt eine Folge ausfallen lassen.
Richtig, wir haben eine Folge ausfallen lassen. Wenn wir uns in 2 Wochen wiedersehen, wo du dann stehst mit dem MVP und ob du dann schon durch die dänischen Lüfte geflogen bist.
Das sehen wir dann. wir können gerne in das ein oder andere Feature in der nächsten Folge nochmal im Detail eintauchen.
Da freue ich mich drauf. Patrick, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir auch. Bis dann.
Tschüss.
Ciao.